Hallo und herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anrufbeantworter mit der wundervollen Caroline Oesterling, die mir gegenüber sitzt. Manche nennen sie auch Kali. Ich sage immer Caroline zu ihr.
Mit Vor- und Zunamen.
Und diesem Attribut, die wundervolle.
Genau, da wollte ich gerade sagen, mit dem Attribut.
Ich treffe mich nachher mit der wundervollen Caroline Oesterling.
Wir lassen das so stehen, damit ich weiter daran glauben kann.
Wir waren jetzt eine ganze Weile weg. Und zwar nicht, weil wir uns unserem heutigen Thema gefrönt haben, sondern weil alles wieder schwierig ist im Hause Hein-Oesterling.
Ja.
Kali fährt morgen nämlich nach Malle.
Stimmt, aber nicht, um in den Bierkönig zu gehen, sondern um zu arbeiten.
Du arbeitest da nämlich, aber wir reden heute über das andere coole Wegfliegen, nämlich Urlaub. Das machst du nicht.
Das mache ich nicht, aber beides löst bei mir das Gleiche aus. Urlaub machen finde ich wunderschön, Wegfliegen an sich ist Stress pur. Wie ist es bei dir? Ich bin immer so super hoch nervös und aufgeregt.
Ja, ich hasse Fliegen. Also ich habe auch immer das Gefühl, dass, ich bin ja früher in dem Job relativ viel geflogen als Journalist und dadurch habe ich das Gefühl gehabt, nur im Flieger zu sitzen oder nur am Flughafen zu sitzen. Und es waren immer so diese Connecting Flights, die für mich die absolute Hölle waren. Irgendwo 6 Stunden warten, bis der nächste Flug geht, damit du wieder ins nächste Land weiterkommst. Hölle, ganz furchtbar. Da sind die schlimmsten Geschichten bei mir entstanden.
Also gerade. Also haben wir eine raus? Welche zum Beispiel?
Na, zum Beispiel, also meine Lieblingsstory war gleich mein erster großer Einsatz als Journalist. Wurde ich geschickt nach San Francisco. Erster großer Flug, erster Interkontinentalflug vor allen Dingen. Und gleich der erste Connecting Flight von Berlin nach Paris war zu spät. Ich komme in Charles de Gaulle an. Ne? Warst du schon mal in Charles de Gaulle, dem Flughafen?
Ja, klar, auch so. Connecting.
Und da ist ja so, wenn du an Gate A ankommst und musst zu Gate C, brauchst du 2 Jahre, weil du findest da gar nichts. Also der ist super verwinkelt, es ist alles furchtbar
aus. Also wenn du jetzt 2021 fliegst, brauchst du dann einen Anschlussflug für 2023.
Exakt. Okay. Ja. Und da war es so, es war alles schon zu spät. Sie hatten auch schon auf unserem Flieger durchgesagt, ja, doof, ist mit der Deutschen Bahn
schön
zu fahren.
Schön ist es nicht.
Ja, wir kommen leider ein bisschen arg spät. Merde. Kann sein, dass wir den Anschlussflug verpassen nach San Francisco. Und so war es dann auch. Ich kam am Gate an.
Nein, du hast ihn wirklich verpasst.
Ist leider gerade weg. So, und dann saß ich da in Paris und es hieß, in 6 Stunden würde der nächste Flieger gehen, aber nach New York. Und ich sagte, naja, geht nicht anders.
Amerika ist Amerika.
So, und das Ding war, in Berlin wurde ja mein Koffer aufgegeben nach San Francisco.
Das ist mir auch schon passiert, dass der Koffer nicht ankam und ich so 2 Wochen im Bikini unterwegs war.
Ich war aber, weil ich so nervös und so aufgeregt war, ja, wie gesagt, mein erster Flug war und dann auch durch die Gegend gehetzt bin, war ich schon in Paris komplett durchgeschwitzt. Also habe ich mir gedacht, okay, was mache ich? Ich stinke wie ein Iltis. Ich gehe jetzt in den ersten Laden, den es da gab. Und es war natürlich so ein Touristen-Nap-Laden und habe mir so ein ganz mieses T-Shirt mit I Love Paris drauf gekauft. Und dieses I Love Paris T-Shirt hat mich dann eine Woche lang begleitet.
Lustig, also mein Koffer kam auch mal nicht an. Wo war ich denn da? Ich glaube, da war ich auf Mauritius. Und da habe ich dann in einem Hotelshop Bikini gekauft und bin die ganze Zeit nur im Bikini rumgerast. Das war eigentlich gut.
Ja, auf Mauritius ist das aber, glaube ich, nicht das Problem. Da war in Paris Wahrheit. Also nach einem Tag T-Shirt tragen, wolltest du dann auch nicht mehr an dir selber riechen. Es war alles ganz schlimm.
Wurdest du von den Franzosen geschämt, weil du so ein peiniges T-Shirt anhattest?
Nee. Ich saß ja dann am Flughafen rum, 6 Stunden, bin dann nach New York geflogen und der Flug nach New York war einer der schlimmsten, die ich je erlebt habe.
Wieso?
Weil das ein Flug war, der super, also ich keine Ahnung, was mit dem Piloten los war. Es gab ganz krasse Turbulenzen. Und
der wollte Kampfflieger werden.
Ich glaub,
hoch, runter, ja. Loopings.
Und über New York hieß es dann plötzlich, dass wir keine Landeerlaubnis haben. Also musste der kreisen über New York. Und stellte das vor wie in so einer Achterbahn, die nicht enden wollte, weil das wackelte die ganze Zeit hin und her. Um mich herum fingen plötzlich die Leute an zu kotzen und sich zu übergeben.
Warte, da sind wir bei mehreren Geschichten von mir. Wusstest du eigentlich, dass bei Billigfliegern das super gefährlich ist, weil die weniger tanken als andere Flieger? Weil dann sind sie leichter und verbrauchen weniger.
Und das heißt, wenn so eine Schleife würde bei denen nicht gehen?
Nicht unbedingt. Also wenn die zum Beispiel irgendwie in Luftströme irgendwo nicht landen dürfen, kann das auch bedeuten, dass sie nie wieder landen werden, beziehungsweise nicht am gewünschten Ort. Deswegen sollte man auf Billigflieger
geben.
Klar, aber du weißt, sobald man den deutschen Luftraum verlässt, sind die dehnbar. Nee, ist tatsächlich so. Also es ist nicht nur eine Geschichte, das stimmt. Also
jedenfalls ist es dann so gewesen um mich herum, alle kotzend. Und mir wurde dann selber schon schlecht.
Ich habe die Reisekrankheit, du?
Ich habe sie nur im Auto. Das heißt, wenn meine Eltern mit mir gefahren sind, war durfte ich dann irgendwann nicht mehr lesen. Das ist natürlich so super doof, wenn du so als Kind, wenn es so heißt, weil meine Eltern sind immer von Berlin bis nach Italien geflogen. Und dann heißt es so, die nächsten 8 Stunden musst du dann leider aus dem Fenster gucken, weil sonst muss ich kotzen. So, ist ja furchtbar
gewesen. Aber ich finde, aus dem Fenster gucken, da muss man dann auch kotzen. Oder wenn man liest, man kann nur vorne sitzen. Ich finde, wenn du so den Horizont siehst, dann geht das. Ich habe richtig stark die Reisekrankheit. Und als
immer
Kind
noch?
Immer noch, aber als Kind war es super schlimm. Und da bin ich mal nach Costa Rica gereist und habe angefangen, im offenen Verdeck eines Busses zu kotzen. Und die Kotze ist durch den Fahrtwind immer sozusagen auf die hinteren Sitze geklatscht, die aber teilweise unbesetzt waren. Dann ging es weiter mit einem 17-stündigen Flug, den ich in der Business Class verbrachte, am Boden in einem Bettenlager. Und irgendwann war ich so dehydriert, weil, keine Ahnung, jetzt bin ich ja nur 50 Kilo Lebendgewicht, damals kannst du wahrscheinlich noch 15 Kilo abziehen. Und dann mussten die wegen mir notlanden in London, damit ich an den Tropf kam. Kein Witz. Also wenn du mal wissen willst, wer echt eine Reisekrankheit hat.
Weil ich völlig
ausgekotzt war, ja.
Ich wusste gar nicht, dass man sich bis zur Dehydrierung kotzen kann.
Du kannst dich zu Tode kotzen, nicht nur in der Exorzist.
Ich dachte, das ist nur ein Sprichwort. So, wir ziehen mal weiter. Wir können ja zur Reisekrankheit auf jeden Fall noch zurückkommen, weil
lass uns zurückkommen nach New York. Warst du schon mal in New York?
Ich war schon mal in dem Fall dann ja auf jeden Fall, wir sind nämlich noch gelandet, ja, aber ich war dann auch noch privat später nochmal in New York, aber in dem Fall habe ich tatsächlich nur den Flughafen gesehen. Wir sind dann da gelandet irgendwann, ich konnte mir das gerade so zurechthalten, aber wie gesagt, alle um mich herum haben gekotzt und ich dachte dann, weil es ja auch mein erster großer Flug war, dachte ich so, okay, sind diese Flüge alle so? Das ist ja irgendwie nicht so das, was ich möchte. Und in New York war dann ganz strange, weil du standest ewig dann, du musst ja in Amerika, musst erstmal so durch die, da reinkommen, durch die, wie heißt denn das da, Registration oder so, damit du ins Land über so.
Ich hatte so ein Fable mit denen. Ich musste ja in Amerika wirklich schon arbeiten und das mit der Registration kann lange dauern, aber es gab schon teilweise, dass ich 4 Stunden vor meinem Kamerateam durch war und bei Starbucks gechillt habe und ich lerne auch immer sofort irgendwelche. Ja,
Kameramänner brauchen dauernd länger, weil hier
wegen dem ganzen Equipment und sowas, aber tatsächlich gibt es da riesige Unterschiede und mich fragen die dann immer irgendwas und ich bin so, wah! Und das ist wahrscheinlich der American Way of Life, dass die einen alle total super finden. Weil mit New York habe ich auch tolle Reiseerfahrungen. Bei meiner letzten Beziehung, die sehr anstrengend und beschissen war, bin ich danach spontan nach New York geflogen und das war mega schön. Und ich habe auch schon von anderen Freundinnen gehört, dass sie am Ende einer Beziehung aus Zufall auch die Reise in New York angetreten sind und dass denen das auch so einen Wahnsinns-Impact gegeben hat, weil die Stadt irgendwie beflügelt.
Witzig. Also eine meiner Beziehungen ging auch so an New York ein bisschen zugrunde. Also ja, sagen wir so, ich bin nach New York mit einer besten Freundin damals und meine damalige Beziehung, die wäre am liebsten mitgekommen, aber ich fand die Beziehung mit ihr so schrecklich, dass ich gesagt habe, so,
New York auch bitte, down
bitte auf gar keinen Fall. Und als aus Rache ist sie danach mit einem Freund von sich nach New York geflogen. Und daraufhin ist es dann wirklich komplett, nicht deswegen, aber also der Endpunkt war sehr nah an beiden New York-Reisen.
Aber hat es dich beflügelt, die Reise nach New York? Also mich komplett?
Ich wollte immer mal nach New York, weil ich bin ein riesen Filmfan und habe in diesen Filmen immer diese Städte gesehen. Ich wollte immer den Times Square sehen. Und mein großes Ziel war, unbedingt einmal in Spaghetti mit Meatballs zu essen, in Little Italy. Und ich wollte einmal ins Kino gehen dort. Und beides habe ich direkt in den ersten Tagen gemacht. Bin da ins Kino gegangen, habe mir den Turtles-Film angeguckt im Kino.
Geil.
Und der ja auch in New York spielt. Und Meatballs mit Spaghetti gegessen, die super lecker waren. Für $60. Was
ich finde nämlich in New York teurer. Sagt man ja immer, dass das super ist. Und ich finde es echt die atemberaubendste, schönste Stadt, in der ich je war. Und Paris ist nicht übel, London liebe ich auch und alles Mögliche. Aber New York finde ich den Oberkracher.
Ich auch. Also ich kann das gar nicht anders sagen. Es ist die schönste Stadt, in der ich je. Es gibt so Sachen wie Vancouver, aber Montreal, die sind einfach optisch, faktisch schöner, ja, und
aber New York ist so abwechslungsreich und da passieren einem auch so witzige Sachen, weil ich war schon mal vorher in New York, nachdem ich sozusagen den neuen Input brauchte. Das war, da glaube ich, war ich so 14 mit meiner Mutter und wir hatten am Times Square oder da, wo diese ganzen Musicals stattfinden, hatten wir Karten und haben kein Cab bekommen, also kein Taxi. Mhm. Und dann haben wir so an unterschiedlichen Straßenecken gewartet. Dann, ja, oder? Genau, der Broadway. Und haben an unterschiedlichen Straßenecken gewartet und auf einen mal, wie im Film, ich, 14 Jahre, hält vor mir eine weiße Limousine und sagt so, wo ich hin müsste. Und dann meinte ich zum Broadway, also dass da gleich die Vorstellung anfangen würde. Und er so, alles klar, spring rein. Und dann habe ich so gemacht, Mama! Und auf einmal kam meine Mutter um die Ecke. Nee, aber der war ganz zufrieden, hat uns da hingefahren. Ich glaube, wir durften sogar auch was trinken in der Limousine und das zum 0-Euro-Tarif.
Also es war ein reicher Typ oder wie?
Nee, das war kein reicher Typ. Das war ein Fahrer von einer Limousine, von einer weißen Limousine. Wer weiß, wahrscheinlich gerade auf dem Weg zu dem reichen Typen, den er durch die Gegend kutschiert. Und sowas, finde ich, passiert einem ganz oft in New York.
Ja gut, das ist mir nicht passiert, weil ich keine schöne Frau bin. Ne? Also das muss man ganz ehrlich sagen. So. Also,
und deine Mama nicht um die Ecke gewartet.
Nee, aber ich fand, also ich hatte auch ein paar schöne, also ich fand Brooklyn zum Beispiel total toll und ja. Mich haben andere Dinge beeindruckt. Es gab zum Beispiel in der Bleecker Street, das war meine die schönste Straße, die ich da gesehen habe, weil die so ein bisschen was Altertümliches hatte, was auch so ein bisschen so die, wie aus den frühen Gangsterfilmen, so wirkte das dann noch. Und da gab es einen Milchreisladen. Und ich dachte so, boah, sowas will ich auch in Deutschland haben. Ich hatte gehofft, dass sich das hier als so als Knallerkult durchsetzt in New York, der dann 2 Jahre später ist dann auf der ganzen Welt voll trendy. Stattdessen haben wir diesen verschissenen Bubble Tea überall. Gut, gibt's auch.
Hast du schon mal einen Bubble Tea probiert?
Nee. Ich glaube, ich habe einmal irgendwo mitgeschlürft und habe dann gleich das Gefühl gehabt, ich habe einfach alle Konservierungsstoffe des Planeten jetzt gleichzeitig in mich aufgenommen und will das nie wieder haben.
Nee, New York ist echt tierisch abwechslungsreich. Ich fand es super schön. Und ich bin ja so ein orientierungsmäßiges Schaf und weiß nie, wo es lang geht. Und New York ist ja wirklich komplett aufgebaut wie ein Schachbrett und du kannst dich nicht verlieren. Also du kannst echt eine haptische Straßenmap in der Hand haben und wirst deinen Weg finden. Und das Lustige, als ich mal in New York war, habe ich an irgendeiner Straße im Nirgendwo, sagt auf einmal jemand, Kali, und da habe ich dann jemanden getroffen, zufällig. Das fand ich auch irre, wie klein die Welt doch ist.
Weißt du, wer auch in New York war?
Nee.
Der anrufbeantwortende Gast dieser Folge, der Tim hat uns nämlich eine Sprachnachricht geschickt und ich weiß von dem, dass der Riesenfan von New York auch ist.
Okay,
ich weiß, dann hau raus. Ich habe die Sprachnachricht schon gehört, aber sie geht nicht um New York. Aber ich würde sagen, da hören wir jetzt rein.
Ja. Meine lieben Anrufbeantworter, ich habe gehört, es geht um das Thema Reisen. Und ja, ist ja erstmal ein Wunderpunkt gerade. Aber wenn ich ans Reisen denke, dann denke ich auch unmittelbar irgendwie an Stress teilweise. Also ich war 2019 in New York und hatte mir vorher eine Riesenliste an Zeug gemacht, was ich denn sehen wollte, weil New York, da wollte ich schon immer mal hin, Kevin allein zu Hause und die Filme, die man immer sieht. Und ja, es war auch ein Traum, da hinzukommen, aber meine Liste an Orten, die ich besuchen wollte, war halt so stark voll, dass ich Tag für Tag einfach nur die Liste abgeklappert bin. Da kam dann natürlich nicht so das Urlaub-Feeling auf, aber versteht mich nicht falsch, es war natürlich schön, alles zu sehen. Aber dieser Genuss und das Genießen dieser Stadt, das fehlte einfach so ein bisschen. Und ich glaube, gerade wenn es wieder ans Reisen geht, wenn das mal wieder möglich ist, wenn wir den Juice alle drin haben, dann glaube ich, nehme ich mir auf jeden Fall vor, das Reisen mehr zu genießen.
Ich denke, da hat Tim aber super Vorarbeit geleistet, weil ich finde so Städtereisen toll, wenn du so einen Plan hast und dann aber auch wirklich einplanst, wie er das gemacht hat, am Ende ein paar Tage lang sozusagen go with the flow.
Also du bist eher eine Planerin?
Bei Städtereisen finde ich das total interessant und dann finde ich aber auch schön, sich zurückzulehnen, weil man dann die Stadt, ich finde zum Beispiel, wenn du eine Stadt bereist, was super wichtig ist, dass du das zu Fuß machst und die öffentlichen Verkehrssysteme auch nutzt, was in New York total praktisch ist. In L.A. wäre es ein bisschen traurig, da würdest du nie von A nach B kommen.
Das stimmt, ja. Da sagt man ja sogar, man soll nicht in die öffentlichen Verkehrsmittel, weil die ganzen Geistesgestörten da mitfahren würden.
Wo, in L.A.?
In L.A., ja.
Aber da gibt es auch vor allen Dingen kaum öffentliche Verkehrsmittel. Also da brauchst du echt ein eigenes Auto oder mit dem Über musst du das klären.
Mit dem Über.
Mit dem Über. Aber in New York, das hat was, weil du dann die Stadt noch mal ganz, ganz anders erfährst. Mhm. Und auch in London oder Paris oder sowas, das ist toll, finde ich.
Eine der spannendsten Sachen in New York war für mich, mit der, wenn wir mit der Metro abends nach Hause gefahren sind, wir haben in Harlem gewohnt. Und da war interessant zu sehen, dass die Leute, die morgens zur Arbeit gefahren sind, abends erst um 23 Uhr zurückgekommen sind. Und das war dann, wir haben uns da durchgefragt, warum das so war, weil ne, hier endet das ja so um 16 Uhr, dass die Leute, das ist dann Berufsverkehr in Deutschland. Und in New York sind die Mieten halt so hoch und der Lebensstandard so teuer, dass zum Teil Leute drei Jobs haben. Die kommen von ihrem Hauptjob oder vom Studium, haben dann nochmal zwei Jobs und sind dann um 23 Uhr erst in der Bahn, um dann nach Hause zu fahren, haben 6 Stunden Schlaf und dann fängt der ganze Rhythmus von vorne an.
Auch interessant, weil die sich so zu Tode arbeiten, wie das mit deren Urlaubsrhythmus aussieht, weil da ist ja auch jede Nation ein bisschen anders. Wir Deutschen haben wahrscheinlich so zweimal im Jahr da irgendwie unseren Jahresurlaub. Hast du mal beobachtet, so Japaner, wie die das betreiben?
Nee.
Die haben nur 2 Wochen im ganzen Jahr frei, also 14 Tage. Und deswegen haben die auch richtig Patte am Start, richtig Kohle und fallen sozusagen wie die Heuschreckenplage dann bei Louis Vuitton und diesen Läden ein, weil die in dem Augenblick alle Kohle auf den Tisch legen. Und ich habe mal was total Irres gesehen. In Frankfurt am Main gibt es doch diese Applewoll-Kneipen. Da sitzt du so an ganz langen Tischen und der Banker und der den Straßenfeger verkauft, die sitzen da sozusagen Schulter an Schulter. Und da kam so eine japanische Touristengruppe rein, haben sich alle so ein Schulterblatt bestellt oder ein Eisbein, haben dann so 30 Essen vor sich hingesetzt bekommen, haben ein Haps genommen, 10 Fotos gemacht, sind aufgestanden und gegangen, weil die halt ein richtig straffes Programm haben, weil die, wie gesagt, nur 14 Tage haben und ansonsten das wirklich das Leben voll bepackt ist mit Arbeit.
Ja, also da würde ich würde gerne, weil ich ja auch mal in Tokio war, können wir da vielleicht gleich mal hinkommen, aber ich würde gerne nochmal was zu dem sagen, was Tim gerade sagte, nämlich New York war genau diese Art von Reisen ist bei mir gerade auch New York gewesen, weil ich damals mit meiner ehemaligen Partnerin da war und die Franzi heißt die und Franzi ist eine Planerin und Franzi hatte vorher schon sie hatte wie so eine Roadmap im Kopf, was sie alles sehen will, am besten wann sie alles sehen will und ich war so, ich hatte mir überhaupt keine Gedanken gemacht, weil für mich war klar, ich will nach New York, Punkt. Ich will nichts anderes wissen, ich habe meine beiden 2 Pläne, nämlich Meatballs. Spaghetti und Turtles gucken und das ist es gewesen. Und am ersten Tag hat es noch funktioniert, weil wir beide gesagt haben, komm, wir machen es so, wir fahren an die Südspitze von Manhattan und laufen einfach im Zickzack hoch, weil die sind ja da eh so, ne, die Streets ja, sind ja so.
Was ich meinte, wie so ein Schachbrett.
Wie so ein Schachbrett sind die aufgebaut. Das heißt, du kannst dich da einfach von unten nach oben hocharbeiten. In etwa 4 Tagen bist du oben in Harlem angekommen, wenn du es besonders langsam machst. Und Brooklyn ist ja dann auch nochmal eine Ecke. Dann sind wir sogar raus, ich weiß nicht, wie das Ding heißt. Heißt es Coney Island, dieser Vergnügungspark draußen, der aber totaler Trash ist. Und aber ich glaube, am 2. oder 3. Tag fingen wir an, uns zu streiten. Weil Franzi, dieses, wir gehen einfach mal irgendwo hin und gucken mal, gefiel ihr gar nicht. Und wir sind uns immer wieder in die Haare gekommen. Und es ging erst dann, als wir festgestellt haben, ja, Moment mal, wir sind ja kein Paar mehr. Wir müssen ja nicht die Zeit miteinander verbringen. Und dann hat jeder auch so seins gemacht. Und sie war dann in ihren Museen, die sie sehen wollte und hat dann ihre Termine und Pläne abgeklappert und dann hat man sich wieder zusammengefunden.
Weil das finde ich eigentlich eine lässige Variante, wo ich jetzt da vor 1,5 Jahren in New York war, mochte ich das ganz gerne, dass ich war mit 2 anderen Leuten da, einem männlichen und einem weiblichen, dass der eine einen Plan hat und der andere nicht und ab und zu konnte man sich so einhaken und da mitmachen oder das lassen. Das finde ich super.
Ich würde gerne weiter nochmal zurückkommen zu meiner Geschichte, weil ich bin ja erst in New York angekommen und bin gerade so durchgekommen in dieser
Jetzt kau New York nicht so durch, dann will nie wieder jemand nach New York. Nee,
das hört's ja auf. Wir sind ja, ich will ja nach San Francisco eigentlich, da endet ja die Reise. Erzähl. Auf jeden Fall saß ich dann nochmal 4 Stunden auf dem Boden in New York. Da war der Connecting Flight, der sollte nämlich von New York nach San Francisco mit American Airlines gehen. Continental Airlines, so hieß das Ding, glaube ich. Also es war irgendwas ganz Schrottiges. Ich saß dann da 4 Stunden auf dem Boden, bin gerade so durchgekommen. Nun muss man bei mir sagen, ich habe auch da wieder Blut und Wasser geschwitzt, weil als Journalist.
Du bist ein sehr transparierender Typ.
Als Journalist brauchst du eigentlich ein Arbeitsvisum, um dort überhaupt einreisen zu dürfen. Ne? Also ich durfte auf gar keinen Fall sagen, ne, dass ich da für einen Business-Trip da bin. Und mir, damals habe ich mir, glaube ich, ein Videospiel angeguckt dort von
Ich weiß, mich haben auch immer so Leute beim Arbeiten damit gebrieft, aber ich habe einfach so ein Ding mit den Amis, dass sie sagen, egal. nee, sie labert irgendeine
Scheiße. Ich stand da, ich muss ausgesehen haben wie so ein Reh, das im Scheinwerferlicht von so einem Auto irgendwie erwischt wird. So, was wollen Sie hier? Ich will Urlaub machen, alleine. Und also, dass sie mir das abgenommen haben, wer weiß warum. Ich muss geschwitzt haben dabei. Ich habe wahrscheinlich auch durch das
Plexiglas. Wir haben gesagt, gut, wer will mit dem Typen Urlaub machen?
Ich habe durch das Plexiglas durchgestunken mit meinem I Love Paris T-Shirt. Kam dann, wie gesagt, am Gate an, bin dann in diesen Flieger gestiegen. Das war das Schlimmste, was ich je erlebt habe.
Warum?
Es gab keine Klima. Dann saß neben mir und vor mir die dicksten Menschen, die ich je in meinem Leben erlebt habe. Neben mir saß ein Typ, der hätte eigentlich zwei Sitze gebraucht. Ich möchte jetzt nicht kein Fettshaming betreiben, aber in dem Fall war es halt wirklich so, dass die Experience, die lässt sich davon nicht lösen, weil er
das stimmt schon, in Amerika
so breit,
sieht man außergewöhnlich breite Menschen.
Der war so breit, ich saß gesehen. Nämlich am Fenster. Ja. Und
du hättest dich querlegen können mit deinen 1,98.
Ich bin ja 2 Meter groß, war da schon zu kurz. Der Typ wirklich mit seinen Armen war so auf meiner Seite zu helfen. Ich saß also völlig eingequetscht da und der Typ vor mir lehnt sich plötzlich komplett zurück. Das heißt, war da wie in so einer Sardinendose und ich hatte ja ich hatte 6 Stunden gewartet, dann hatte ich den Flug nach New York, der ja auch nochmal 10 Stunden geht und dann saß ich 4 Stunden auf dem Boden. Ich habe nichts gegessen in der Zeit, weil auf dem anderen Flug alle ja nur gekotzt haben und mir super schlecht war. Und dann dachte ich so, jetzt hau ich rein. Und dann hatten die Burger, als Hauptmenü gab es Burger. Und weil sie den natürlich nicht braten können, hatten sie das Fleisch da drin in Folie und das gekocht in heißes Wasser geworfen. Und dazu gab es den fettigsten Keks, den ich je gesehen habe. Da wurde mir beim Angucken schon schlecht. Der dicke Mann neben mir hat meinen Burger dann mitgegessen. Und dann hatte ich wieder nichts gegessen. Und dann kam ich weitere 6 Stunden später in San Francisco an und habe erstmal mächtig Schimpfe bekommen von dem Studio, wo ich hin sollte, weil die dachten, ich habe den Flug einfach verfallen lassen. Da sind irgendwie, ich weiß gar nicht wie lange, das war eine Odyssee und am Ende ist der Koffer nicht mal da gewesen.
Aber du bist wenigstens ein vertrauensvoller Typ, weil mir ist schon mehrfach passiert, ganz traurige Geschichte, ich war am Flughafen zur rechten Zeit, das ist mir glaube ich tatsächlich auch mal in Paris passiert und habe trotzdem meinen Flug verpasst.
Wie? Warum?
Weiß ich nicht, war irgendwie abgelenkt mit irgendwas und bin nicht eingestiegen, war in einem Shop unterwegs und war so voller Gedanken, dass mir auch mal bei der Bahn passiert, egal, ein bisschen gruselig. Und das letzte Mal, wo ich jetzt hier in New York war, da habe ich aus anderen Gründen, weil es ein großes Verkehrsaufkommen war, tatsächlich meinen Flug verpasst, aber da waren die Amis auch total cool, habe ich einen anderen Flug von denen bekommen, musste nach Frankfurt am Main fliegen, anstatt nach Berlin zurück und hatte auch so 2 Reihen für mich, musste keinen Cent dazu bezahlen. Und war in Heaven.
Jetzt haben wir die ganze Zeit.
Obwohl das eine richtige Dödel-Geschichte wieder von mir war.
Jetzt haben wir die ganze Zeit vom Reisen so erzählt, als wäre das reiner Stress. Ich muss sagen, ist es bei mir auch meistens, weil ich bin auch fast nie verreist, weil ich das war der Anfang meiner Journalistenkarriere, das war 2006. Und bis 2013 ist das quasi alle 2 Wochen passiert, dass ich so gereist bin. Und, beziehungsweise manchmal im Wochenrhythmus, dass ich nach Hamburg musste, einen Tag später nach London, einen Tag später nach Paris, dann eine längere Reise nach, was weiß ich, Singapur oder nach Moskau. Und ich muss gestehen, bin in den Jahren nie gereist, weil ich die Fresse voll hatte. Ich wollte nicht mehr in Flugzeugen sitzen.
Das ist ja auch ein anderes Reisen. Das ist ja wirklich ein A nach B kommen, weil ich habe mal so ganz primitiv einfach so Sprüche zum Reisen gegoogelt und jeder war es wert, gepostet zu werden. Und einen fand ich auch total schön. Eigentlich ist jeder schön, weil Reisen echt super ist. Reisen ist ein guter Weg, Geld auszugeben und trotzdem reicher zu werden. Und das finde ich total. Ich hatte schon, obwohl ich auch immer ein total gestresster Reiser bin, wenn ich dann da war, die mega super Erlebnisse.
Was ist Top 3 Erlebnisse aus dem Urlaub bei Caroline Oesterling, der wundervollen Caroline Oesterling?
Erstens habe ich angefangen zu reisen mit meiner damaligen besten Freundin. Ich glaube so mit 14 so Jugendreisen nach Malta, dann so mit 16 alleine nach Ibiza abgehauen. Und da haben wir dann auch solche Sachen gemacht. Ich hoffe, Mama und Papa hören jetzt nicht zu. Haben getrampt, um nach A nach B zu kommen, zu irgendwelchen Partystätten. Und in Ibiza Stadt, da liegen ja so ganz krasse Yachten.
Yachten an. Und da haben wir uns dann kurze Röcke angezogen, einfach nur aus Gag, weil wir mal auf so eine Yacht rauf wollten. Und dann hat so die erste Yacht so gesagt, so, hey, ihr Süßen, kommt doch hier rauf, bla, 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 und uns vollgelabert. Und ich weiß noch, Jenny so voll verschüchtert. Und ich so, nee, lass mal weitergehen. Die ist zu klein, bis wir dann auf der Yacht drauf waren, die wir gut fanden. Und es dann irgendwann zu heikel wurde, wir ein bisschen Champagner gesoffen haben und wieder abgezogen sind.
Also dein schönstes Urlaub,
Urlaubmoment
ist so ein ganz typischer Prinzessinnen-Scheiß, den man auch aus Clueless oder irgendwie.
Nein, das war dann auch gruselig, weil der hat mir dann irgendwie so seine Yacht gezeigt und meinte, ja, morgen legen sie ab nach Ägypten, ob ich nicht mitkommen will. Und ich so, wo ist die Tür rechts, links? Und
okay, also zu deinem schönsten Erlebnis gehört auch noch fast sexuelle Übergriffigkeit dazu.
Na, Abenteuer. Ich mag Abenteuer. Ich finde das lustig. Und beim Reisen, klar, manchmal bin ich da so ein bisschen reckless. In Indien hatte ich tolle Erlebnisse. Da war ich mal.
Hast du mir nicht erzählt, dass du Indien scheiße fandest?
Ich fand Indien scheiße, aber hatte tolle Erlebnisse, was ich dir erzählt habe. Gruselige und tolle Erlebnisse. Einmal war ich da auch mit einem damaligen Ex-Freund, 10 Jahre oder sowas her, sind wir zu so einem Paradise Beach gelaufen. Und haben in so einer Kumbaya-Gesellschaft, die so am Lagerfeuer singen, eine Weile gelebt und haben in Lehmhütten geschlafen, hatten keine Toilette, außer so einen Wassereimer, womit man sich untenrum ein bisschen waschen konnte. Da hatte ich ein super gruseliges Erlebnis, wovor einen viele gewarnt haben. Pass auf, ich war in so einer Lehmhütte und konnte dieses Fliegennetz, Moskitonetz nicht befestigen und habe draußen irgendeinen Inder gefunden und meinte, hey, ob er mir mal so mit Händen und Füßen helfen könnte. Und er so, ja, gar kein Problem. Und mein Freund und ich hatten uns vorher gerade gestritten und der war halt irgendwo anders. Und dann bin ich mit dem Inder in diese dunkle Lehmhütte reingegangen und dann ich so, ja, ob er da mal kurz den Stuhl festhalten kann. Und dann bin ich auf so einen Stuhl gestiegen und probiere dieses Netz zu befestigen. Also eine Glühbirne gab es da drin nicht. Und auf einmal merke ich so, wie so die Hand von dem an meinem Oberschenkel so hochgeht. Und ich so, alles klar?
Interessant, dass deine zweite Geschichte auch mit sexueller Übergriffigkeit.
Warte, ich will erzählen, dass es aber immer beide Sachen gibt. Und ich so, okay, lieben Dank, bin so runtergegangen und habe so ganz förmlich getan, so, lieben Dank, herzlichen Dank, alles hat sich erledigt und den so rausgeschoben und bin danach so total verwirrt. Ich weiß gar nicht, ob ich den Tränen habe, auf jeden Fall war ich mega verwirrt, bin ich irgendwo dann am Strand und habe meinen Freund gesucht und der kam blutüberströmt wieder und ich dachte so, Alter, was hat er denn gemacht? Und er hatte irgendwie probiert, mir mit so einem Baba, das sind in Indien so Leute, die sozusagen von Spenden leben, wie bei uns Penner, nur dass die ein geileres System haben. Die machen nämlich immer so Wasser in jede Richtung und heiligen das ein bisschen und nennen sich Babas und kiffen den ganzen Tag. Jedenfalls hatte der mit dem probiert, ein Kokosarmband für mich zu schnitzen. Und dabei verblutete er fast. Aber jetzt kommt die Supergeschichte in Indien.
Ach, das war sie noch gar nicht.
Quatsch. Unendliche Geschichten gibt's auf Reisen. Wir waren
zum Beispiel. Lass mich raten, jemand hat dich angefasst, ohne dass du es wolltest?
Nein. Wir waren im öffentlichen Zug unterwegs, nur mit Indern, was einem ja auch nicht empfohlen wird, was ich aber auch mega interessant fand. Und dann dachten die, ich wäre so eine verarmte Prinzessin, eine europäische, verarmt deswegen, weil in Indien steht für Reichtum, wenn du so ein bisschen fülliger bist und sowas. Und die dachten, keine Ahnung. Jetzt haben die uns Essen geschenkt, das war auch super. Und am Ende hatten wir kein Geld mehr und waren in Mumbai.
Aber du bist
und
doch überhaupt nicht fülfüllig. Was?
Ja. Deswegen dachten die, ich wäre eine verarmte Prinzessin und haben uns Essen geschenkt. So, jetzt hör zu. Und am Ende waren wir in Mumbai und jetzt gab es da ein Restaurant, das war ein sehr, sehr hochkarätiges Restaurant und da gab es einen ganz massiven Bombenanschlag, wo ganz viele Menschen bei umgekommen sind. Und weißt du, was die Inder gemacht haben? Die haben gesagt, so 2 Tage später, wo die das Restaurant wieder geöffnet haben, obwohl es da richtig viele Tote gab, waren da noch mehr Gäste als zuvor, sozusagen als Zeichen, sich davon nicht einschüchtern zu lassen.
Hast du Hotel in Mumbai gesehen?
Nee.
Das ist ein ganz guter Film, der dreht sich um die Anschläge in Mumbai.
Ach so, nee, und das fand ich ganz interessant. Also, und das finde ich auch immer so erweiternd für den Geist, wie unterschiedlich wir Menschen doch sind. Und klar, überall gibt es Schönes und Hässliches. Das in der Lehmhütte war nicht so geil, das andere dagegen war super.
Also sowas, ich wollte immer mal nach Indien. Ich hatte das Gefühl, dass ich mir unbedingt, also letztes Jahr wollte ich tatsächlich so eine Reise machen, wo zur Selbstfindung. Das
da wolltest du nach Indien? Wie cheesy ist denn das?
Ja, dachte ich so. Ja, eben cheesy. Ne? Ich dachte so, hieß der Brad Pitt-Film mit Tibet?
7 Jahre Tibet.
7 Jahre Tibet oder hatte auch vor, den Jakobsweg zu laufen. Ich dachte irgendwie sowas. Ich muss zur Erleuchtung finden, irgendwas ist los, irgendwie muss ich das beheben. Und ich dachte, das löst eine Reise
voll
nach Indien.
Voll gut, dass du in Indien nicht warst. Da ist auch immer so smockig grau. Es ist nie richtiger Sonnenschein.
Wobei ich sagen muss, immer wenn du mir davon erzählst, denke ich so, ich glaube, das wäre für mich kein Ding gewesen, weil ich erwarte ehrlich gesagt nicht, dass wenn ich nach Indien fahre, dass es da wie in Deutschland ist oder dass die Kultur jetzt mir besonders zusagt, weil ich fahre ja dahin, um eine andere Kultur kennenzulernen. Und wenn die nun mal total verarmt oder was auch immer
ist. Darum geht es nicht. Aber zum Beispiel, was total schade ist, in Thailand kennst du ja auch diese Tempel und sowas, was wunderschönes zu sehen. Oder in Kambodscha oder sowas, was atemberaubend ist. Und die sind vielleicht arm und deswegen ist es ein bisschen verfallen. Aber es ist total sauber. Und in Indien haben die, glaube ich, sozusagen dieses Recycling-Ding erst in den 80ern bekommen oder ist das zu denen rübergeschwappt, dass sie wirklich auf einem kleinen Kutterboot unterwegs sind und wenn die McDonald's-Tüte sozusagen fertig gemampft ist, fliegt die einfach in den Ozean. Und wenn du da an eine heilige Stätte kommst, dann ist das wie, als ob du auf einer städtischen Mülldeponie wärst, was eigentlich wahnsinnig schade ist und was ich finde, was wenig mit Armut zu tun hat, sondern ja, das hat mich
gesellschaftliche Verrohung.
Ja, hat mich überrascht. Habe ich mir nicht so vorgestellt.
Ich hatte ja vorhin erzählt, ich würde von Tokio erzählen wollen. Da ist es zum Beispiel ja so, dass ich überrascht war in Tokio, wie wenig von der japanischen Kultur da tatsächlich bei mir angekommen ist. Weil ich war vorher schon mal in Singapur und das war für mich voll der Schock. Weil Singapur ist im Grunde wie L.A. Da ist überhaupt nichts, was irgendwie klassisch asiatisch irgendwie hier rüberkommen würde. Es ist so eine richtig schön kaputt globalisierte Stadt. Und Tokio hatte ich erst im ersten Moment auch so das Gefühl, oh nee, ist ja hier genauso. Aber du kannst in Tokio, wenn du ein bisschen guckst, auch Ecken finden, die richtig schön sind und wo es dann noch alte Tempelanlagen gibt oder wo, wenn du vor allen Dingen so in die kleineren Gassen gehst, da stehen dann diese ganzen kleinen Hütten und diese kleinen Autos und alles ist ja da immer so besonders klein. Das finde ich so lustig da in dieser Stadt.
Wirklich? Also ich habe keine Ahnung, ich war da noch nie.
Die bauen einerseits besonders platzsparend, weil sie haben ja nicht viel und viel zu viele Leute, die dann da wohnen wollen, zum Teil auch. Es gibt ja so richtig diese Häuser mit so wabenartigen Wohnungen da, wo wirklich eine Person auf einmal 1 Meter wohnt, gefühlt.
Und die haben auch diese öffentlichen Küchen, ne? Die haben gar nicht in ihrer Wohnung Küchen drin, oder?
Das kann ich nicht sagen, weil ich habe ja auch nur in einem Hotel gewohnt. Und mein Hotel war zum Beispiel das Witzige, wenn ich da ins Bad gegangen bin und in den Spiegel gucken wollte, dann musste ich auf die Knie gehen. Also ohne Scheiß, es war mir nicht möglich.
Zeig Demut, wenn du dein Antlitz sehen möchtest.
Mir meine Haare zu machen, ne? Also da, wenn ich die morgens richten wollte.
Und so, ich weiß, wie wichtig dir das ist.
Ja. Weil der Spiegel ging mir bis zur Brust. So, das ist der Größenstandard da. Und die Räume sind auch wahnsinnig klein. Mein Kumpel Max, mit dem ich da gewesen bin, der hatte dann, es ist so, auf YouTube ist so ein Trend, so eine Roomtour zu machen. Und der hat sich einmal um die 360-Grad-Achse gedreht. Sagt man das? 180 Grad?
Nee. 360 Grad, einmal um dich selbst.
Und hat dann so, das war die Roomtour, weil das war's. Also mehr konnte man da nicht sehen. Also Hotelzimmer sind ja nun wirklich generell nicht groß, aber das Bett hat da reingepasst, Ende, mehr nicht.
Ich wollte fragen, aber warum warst du in Tokio von der Kultur da so ein bisschen enttäuscht? Also warum war das da für dich so verschwunden und nur in kleinen Gassen hast du das?
Na, es gibt so die Ecken, so du hast so Akihabara, das ist so das Vergnügungsviertel da, wo es halt richtig schöne Ecken gibt, wo es alles bunt und Neon und dann stehen da diese, ich weiß nicht, wie die Mädels heißen, die Schulmädchenuniformen dann dastehen, weil sie dich, genau, Maid-Cafés, diese Maids heißen die. Und dann gibt es ja da Katzencafés und Ottercafés und das wäre dein Ding. Es gibt Igelcafés, die sind alles Schweine.
Gibt es wirklich dort ein Ottercafé?
Ich glaube, ja. Ich glaube, es gibt ein Ottercafé. Es gibt auch ein Hitlercafé, glaube ich, wo alles so Zweiter Weltkriegsmäßig und mit Hakenkreuzen. Es kann aber auch sein, dass das mittlerweile schon nicht mehr existiert. Also das sind, also was da interessant ist, wie strange es zum Teil ist im Vergleich
zu. Aber wahrscheinlich auch, weil es so eine begrenzte Kultur ist und es so viele Einschränkungen gibt, dass die Leute sich da dann ausleben.
Ja, aber es gab viele Ecken, wo ich dann wiederum dachte so, oh, das ist ja doch doch auch wie hier so. Und ich hatte immer gehofft, dass wenn ich darüber gehe, und ich glaube, das dafür musst du dann raus in die ländlichen Gegenden. Das haben mir schon Freunde gesagt, die da waren, die haben schon gesagt, da musst du einfach mal Tokio verlassen. Ne? Also wenn du da schon Osaka oder Kyoto sind schon deutlich anders. Und das will ich auch nochmal machen. Also ich will unbedingt nochmal dahin, ja, weil ich mir gerne diese anderen Ecken auch mal angucken wollen würde, weil es ist wirklich, wirklich schön. Aber in so einer Ecke, wo, wie du sagst, es auch so Elend herrscht, war ich tatsächlich noch gar nicht.
Achso, weil ich wollte zu Indien noch sagen, um das ein bisschen gerade zu rücken. Erstens ist es ein unfassbar großes Land, was natürlich auch naturmäßig viel Schönheit hat. Und so Großstädte sind gerade in so Nationen, denen es nicht so gut geht, meistens nicht so toll. Aber auf dem Land sieht die Nummer schon anders aus. Also da macht es auch Spaß mit den Menschen und ist natürlich viel schöner.
Ich habe mal eine Reise tatsächlich abgesagt, weil ich Sicherheitsbedenken hatte.
Wie unterschiedlich wir doch sind.
Ja, es sollte nämlich nach Rio gehen.
Das war aber echt super gefährlich.
Und sein. Da, es war so, alle, die eingeladen waren, es waren so mehrere Influencer, hatten so gesagt so, ich weiß nicht so ganz. Und
ihr Schisser.
Dann haben die uns so eine Liste geschickt zur irgendwie die nationale Seite irgendwie, wo sie die Sicherheitsbedenken so rausgeschrieben haben. Und da stand so Kram drin wie, wenn sie im Taxi sitzen oder generell im Auto, niemals das Fenster herunterkurbeln, weil sonst kommt jemand mit der Waffe und raubt dich aus.
Kann an ja der auch Ampel, in Südafrika passieren, an der Ampel totgeschossen.
Ja, so, und da dachte ich so, vielleicht möchte ich, also wenn ich die ganze Zeit darauf achten muss, dass ich am besten so arm wie möglich aussehe, was als Tourist da ja eigentlich auch eh schon nicht möglich ist, dann an keiner Ampel halte und mich damit schon in Lebensgefahr bringe. Und das ist jetzt natürlich überspitzt, so wird es sehr wahrscheinlich nicht sein, aber ich dachte so, ne, also so schön kann Rio gar nicht sein, dass ich da die Chance eingehe, dass man mir mein Fummelpapier aus der Hosentasche
rupst. Und ich wollte gerade sagen, da muss man auch so, klar hört man sowas und das ist natürlich zu bedenken und da ist auch eine große Kriminalität, aber zum Beispiel, ich hatte mich auch mal verirrt in L.A. und war dann in so einem heiklen Viertel und habe trotzdem das Fenster runtergekurbelt, was man auch nicht machen soll, und nach dem Weg gefragt. Ich finde, oft schwappt dir da auch super krasse Nettigkeit entgegen. Also was ich vorhin erzählte, in Indien, da wo wir mit dem öffentlichen Zug wirklich quer durchs Land unterwegs waren, das war eigentlich super sympathisch und nett, und die Erfahrung habe ich mehrmals gemacht. Jetzt habe ich gerade meinen Faden ein bisschen verloren und wollte auch erzählen, wo ich das getan habe, dass diese Leute eigentlich immer am meisten geben.
Du wolltest, ich hatte über Gefahr geredet und da sind bei dir die Augen zu leuchten.
Haben angefangen zu flackern und zu leuchten.
Ja, Gefahr. Wo bist du wieder hin? Also warst du in Afrika, in Südafrika mal?
Ich war in Südafrika mal, fand ich auch super. Ich glaube, da war ich auch mit meinen Eltern, das weiß ich gar nicht mehr genau. Jedenfalls hattest du immer so einen Sicherheitstypen, der dich anscheinend zum Armbrot und zum Frühstück geleitet, weil eine Woche vorher wurden da zwei Japaner, die ein Foto von einem Löwen machen wollten, gefressen. Das wusste ich aber nicht.
Von dem Löwen oder von...
Warte kurz, das wusste ich aber nicht so. Also gehe ich so morgens zum Frühstück, dann ist abends da irgendwie Abendbrot und dann gehe ich so zurück zu meinem Bungalow und denke so, Mensch, okay, ich bin eigentlich nicht so ein Typ, aber schon ein bisschen gruselig so, ist ein bisschen dunkel. Jetzt habe ich das frisch fröhlich am nächsten Morgen erzählt und allen ist die Kinnlade runtergeklappt und die waren so, jeder hat hier sozusagen seinen persönlichen Sicherheitsbeauftragten mit einem Scharfschutzgewehr, und ich so, ach so, habe ich gar nicht mitbekommen. Und dann waren wir auch auf Safari und so, meiner Mutter ist, glaube ich, der Hut runtergefallen und wir sind gerade an so einer Gang schlafender Löwen vorbeigekommen und dann bin ich vom Wagen runtergesprungen und fand mich total nett, weil ich diesen Hut aufheben wollte. Ja, kannst dir ja vorstellen, wie die Leute drauf waren.
Das klingt alles irgendwie ganz komisch. Das sind sehr interessante Geschichten. Also normalerweise sagen so Leute so lang so, ja, und dann habe ich diesen Moment, wie die Sonne aufging über dem Tal von
Okay, meine Delfin-Story ist auch super. Also ich war mal mit Delfinen schwimmen im offenen Meer tatsächlich in Kuba. Da war ich mit einem Kumpel und da sind wir dann, wie nennt sich das, mit so einem Katamaran rausgefahren, was auch eine lustige Story ist. Von verschiedenen Nationen waren dort Leute, unter anderem so ein russischer General, der eins nach dem anderen soff und seine Geliebte total peinlich gemacht hat. Und im offenen Meer gab es so eine Stelle, wo die Delfine immer so Fressen bekommen haben. Und das wussten die. Und deswegen sind wild freilebende Delfine dorthin gekommen und haben da mit den Touristen ein bisschen gechillt. Und dann sind wir so ins Wasser gegangen und erst denkst du ja so, oh nee, so ein großer Fisch, ob das mein Ding ist. Ich weiß, Delfine sind keine Fische, aber du weißt, so fühlt sich das erstmal an. Und
zu dem Russen, das war so lustig, der Typ war schon mega blau und der hat wirklich alle genervt. Der hat dann so einen Delfin in die Nase gebissen, ist kein Witz. Und dafür hat der Delfin mit seinem Schwanz dem Typen ein paar auf die Klöten gegeben. Ich habe selten in meinem Leben so gelacht und dachte, korrekt, Delfin. Auf jeden Fall war dann ein Delfin neben mir. Der ist so von vorne rangeschwommen und hat so mit seinen Flossen so gewedelt. Und ich dachte so, hä, was will der von mir? Wenn der will, dass ich mit ihm schwimme, muss er mir dann nicht seine hintere Flosse anbieten? Und da meinte dann dieser Delfin-Experte, nee, nee, der möchte mit dir schwimmen, aber dass er sich auf den Rücken legt und du vorne sozusagen die Flossen anfasst und sozusagen wie auf seinem Bauch bist. Und dann habe ich das gemacht und dieser Delfin ist mit mir durchs Wasser gerast, er auf dem Rücken und ich sozusagen auf seinem Bauch. Und diese Tiere sind sowas von unfassbar empathisch, warum ich mir auch total vorstellen kann, dass das Therapietiere sind. Weil man denkt ja so, okay, man stellt sich das mega schön vor, mit so einem Delfin durchs Wasser zu jagen, aber in Realität klatscht dir eine Welle nach der anderen in die Fresse. Aber im Gegenteil, ich habe nicht einen Wassertropfen im Prinzip ins Gesicht abbekommen, weil die so galant sind.
Gibt es denn noch irgendwas, wo du hin willst unbedingt?
Ja, ich würde also auch unbedingt gerne mal Japan machen, würde mich total interessieren. Island, sagen viele, dass das toll sein soll. Weiß ich gar nicht, ob mich das so interessieren würde. Ich bin eher so ein Typ für warme Regionen. Ganz, ganz toll fand ich Costa Rica, weil ich das so fand, wie ich mir das Paradies vorstelle. Weil da alles keucht und fleucht, der Oberaffe auf deinem Bungalow sitzt, Geräusche macht, es karierte und gestreifte Eidechsen gibt und alles lebt und sprießt. Das fand ich atemberaubend. Da würde ich super gerne nochmal hin. Da war ich vor vielen Jahren. Das würde ich mir gerne mal angucken, ob das wirklich so ist, so toll, wie ich das in Erinnerung habe. Aber du warst schon mal in Island, ne?
Ich war schon mal in Island, genau. Und da fand ich es echt toll, weil mir ist wurscht, ob es warm ist oder kalt, weil auch da, wenn ich dann schon verreise, dann, also klar, wenn man privat verreist, will man natürlich nicht unbedingt in die Kälte, weil man flieht ja meistens aus Deutschland. Ich habe auch nie verstanden, warum es zum Beispiel Leute gibt, die Skifahren gehen in ihrem Urlaub eine Woche lang. Ich finde das immer ganz lustig. Ja, und dann sind wir Montag von morgens bis abends den Skilift hoch, sind runtergefahren, Dienstag sind wir mit dem Skilift hoch, runtergefahren, Skilift hoch, runtergefahren. Und das verstehe ich gar nicht, wie man das kann.
Das soll ja toll sein, weißt du, so, weil das dich dann so auspowert und du eine ganz andere Form von echten tiefen Schlaf hast. Aber da sind wir beide, glaube ich, nicht so firm drin. Ja. Wir fahren auch beide kein Ski, ne?
Nee, kann ich. Ich habe es einmal gemacht. Früher, ich bin ja auf einem Gymnasium in München gewesen und da ist Skiurlaub Teil irgendwie dieser Nummer gewesen. Mal dieser eine Skiurlaub, Skiurlaub war es ja gar nicht, es war ein Skiheim oder Ski, mit der Klasse sind wir dahin. Und da haben alle am zweiten Tag eine Lebensmittelvergiftung bekommen und es kam allen aus allen Löchern geschossen. Also wie du siehst, meine Reisegeschichten sind oft mit Kotzen. Aber ja, nee, deswegen, ich hatte gar keinen Bock drauf.
Können wir uns zusammentun.
Du bist die mit den sexuellen Belästigungen und ich der mit den Körperflüssigkeiten. Das ist doch
eine schöne, runde Sache.
Ein gemeinsamer Urlaub von uns kann doch nur spektakulär werden. Aber man kann ja mal sagen, wir beide waren ja auch schon in einem Kurzurlaub. Wir haben letztes Jahr gedacht, ganz kurz, es könnte doch eine coole Idee sein.
Nach Mykonos zu reisen. Ja,
weil das die einzige Ecke war, wo man noch hin konnte. Ja. Oder wo man nicht irgendwie 2 Jahre in Quarantäne musste.
Ja.
Und Mykonos können wir jetzt hier vielleicht mal so droppen für alle, die den Plan haben.
Also das ist aber, glaube ich, auch so eine Schickimicki-Insel. Wir wollen jetzt Griechenland nichts Schlechtes. Wir beide hatten eine mega Zeit, weil wir immer eine mega Zeit miteinander hatten. Aber ansonsten war es eher...
Ja, auch die mega Zeit bestand auch wirklich zu 50% daraus, sich darüber lustig zu machen, wie wenig man auf Mykonos machen kann.
Und es war scheiß teuer, ne?
Wie in jedem einzelnen Restaurant griechischer Salat.
Ich wollte gerade sagen, daran haben wir uns tot gefressen, ja, an griechischen Salat zu Rennepreise.
Mal
so
9 mal 19 Euro kostete. Und, es war irgendwo schön, also weil es, ich finde ja immer so, ich mag ja so kleine Dinge, die witzig sind, so bei Sachen. Wir haben zum Beispiel so ein Entenpärchen gesehen, wo, glaube ich, die weibliche Ente war so ein bisschen doof und er saß immer daneben und hat auf sie aufgepasst und das war, über sowas kann ich mich belustigen. Also ich
mein Lieblingsmoment
war,
wo wir uns zu Tode gelangweilt haben, weil wir einfach alles durch hatten und wir so standen und gegoogelt haben, wo ist wohl auf Mykonos die Hauptstadt, die wir dann beehren wollten, und da stellten wir fest, wir sind genau am zentralsten, einzigsten kulturellen Punkt finde ich jetzt echt übertrieben zu sagen. Ja,
die Hauptstadt in Mykonos habt ihr nämlich, also geht einmal durch eure Wohnung durch, von der Toilette bis ins Schlafzimmer und dann habt ihr...
Und versteinert alles, weißt du so?
Ja.
Macht dann alles.
Seid ihr praktisch auch in Mykonos gewesen und den gesamten...
Oh, und dann haben wir doch noch diese traurige Sache gelesen, dass Mykonos echt mal so flora- und faunamäßig total am Start war, aber dann haben die bei der griechischen Schifffahrt alles abgeholzt und deswegen ist
gibt's da nichts mehr. Gibt's nichts mehr. Also ja, also Mykonos hier bei Reisetipps mit Carly und David können wir sagen, ist jetzt nicht so dolle. Aber irgendwie dann doch, also es war so nett, es war nett.
Ey, das liegt aber daran, ich glaube, es ist wirklich auch wichtig, mit wem man reist. Wo du vorhin meintest mit Franzi, war am Ende doch nicht so scheiße, wie am Anfang sich das ein bisschen anfühlte. Bali kann ich erstens als Ort des Geschehens total empfehlen, finde ich, hat gar nicht dieses asiatische Flair, obwohl das ja auch...
aber ist es nicht nur Strand? Strand?
Nee, gar nicht, weil du hast diese unfassbar romantischen Reisfelder. Ah, da wollte ich eine tolle Urlaubsgeschichte erzählen. Du hast diese tollen Reisfelder und dann gibt es diesen Strand, wo die ganzen Touristen zum Beispiel auch hingehen, der weiße Strand. Und da, wo die Einheimischen rein hingehen, der Strand ist schwarz und glitzert wie Diamantenstaub. Und man denkt so, boah, ist das schön. Und die sind auch gar nicht so anders als wir, weil sonst ist ja so, keine Ahnung, in Bangkok, wenn die mit dem Kopf nicken, meinen die nein und umgekehrt tatsächlich. Ich finde, die sind super cool. Also die Indonesier erinnern mich sehr an uns, haben auch als eines der wenigen Völkergruppen tatsächlich Hunde als Haustiere und gehen mit denen spazieren. Und da hatte ich ein super Urlaubserlebnis. Erstens ist es unfassbar schön von der Natur her. Du kannst da fantastisch essen. Das war der Punkt, wo ich Vegetarier geworden bin, weil es sich einfach so ergeben hat. Und ich war da im Februar, was noch ein bisschen Regenzeit ist, und bin auf einer Vespa in so einer Art Monsun geraten. Und ich bin noch nie in meinem ganzen Leben, David, so nass gewesen, bis auf die Knochen, und draußen aber so eine Außentemperatur von 34 Grad.
Hatte ich in Thailand auch.
Wow. Ja, aber weißt du was? Das war so schön. Du warst nämlich mitten in der Natur und ich war so plitschnass. Ich glaube, nicht mal im Mutterleib war man so nass. Ich weiß heute noch, wie sich das angefühlt hat. So schön war das.
Ich hatte so einen Moment auch in Thailand, da wollten wir zu so einem ganz heiligen Wasserfall. Es war aber so ein kleines Wasserbächlein, was so einen Berg hinunterplätscherte. Und man konnte aber bis hochlaufen. Was ich da so strange fand, war, es hat geregnet wie irre. Wir sind dann da hoch und das Wasser strömte von diesem Berg runter. Und ich dachte immer, ja, wo sind denn jetzt hier die Wege, die Gehwege? Und die gab es nicht. Du bist da einfach quer durchs Land, durch den Matsch. Es gab hier und da mal so einen kleinen Flock, wo klar war, das ist noch der Weg, hier soll es noch lang gehen. Aber nichts war geschützt. Wir sind wirklich durch Bäume und durch Felder. Und wenn du da abgerutscht wärst, wärst du hunderte Meter in den Tod gestürzt. Und ich dachte so, okay.
Aber da hast du, staatlicher Bedenkenträger, auch mal alle deine Bedenken beiseite gelassen, weil du so in dem Moment warst, ne? Und ich finde, das gibt dir Reisen, oder? Wenn du mal raus bist aus dem ganzen Alltag und sowas, dass du wirklich...
Und dein Leben aufs Spiel setzt.
Und dein Leben aufs Spiel setzt, dann fühlst du das Leben und bist im Hier und Jetzt. Hast du nicht das Gefühl, dass das Reisen vor allen Dingen auch mit einem macht, dass man selten so sehr in... Wieso das denn nicht? Ey, dass man so sehr im Moment ist, wie sonst selten in seinem Leben.
Nee, gar nicht.
Okay, wir reisen nochmal. Ich möchte mit dir unbedingt nochmal nach Bali. Ich wollte sagen, ey Leute, fahrt nach Bali, das ist ein echter Tipp. Ich finde gerade Canggu, das hat so viel Style. Da gibt es einen Club, der ist eine Halfpipe. Da skaten die am Tag mitten in den Reisfeldern. Und immer Donnerstag, das ist was für dich, ist der Kinonacht. Und da wird in einem Reisfeld unter freiem Himmel, es gibt eine Bar zum Saufen, auch was für dich, ein Kinofilm gezeigt. Und also, das ist toll, das ist eine Spanierin, so eine alte, mega coole Tante.
Für mich ist Reisen eher so das Leben leben und
das Leben leben.
Ja, das Leben leben und die Dinge entdecken, aber es ist nicht so, dass ich da
ich bin da so ohne Raum und Zeit total im Moment.
Nee, das habe ich nicht, definitiv nicht. Aber das liegt bei mir, glaube ich, eher daran, dass ich mit dem Reisen in der Vergangenheit nicht wirklich viele gute Dinge verbunden habe und mich da auch in den letzten Jahren erst rantasten musste. Ich bin ja 15 Jahre nicht gereist, also in der Zeit.
Schlag ein, wir reisen jetzt bald mal mindestens 2 Wochen irgendwo richtig weg.
Nach Bottrop-Kirchhellen. Okay, damit haben wir es abgeschlossen. Wir beide fliegen auf jeden Fall für 2 Wochen Bottrop-Kirchhellen nicht, okay, aber wir können ja was anderes. Da kannst du mich als Reisemuffel ja vielleicht...
Ich bekehre dich.
Also, wobei ich immer sagen muss, so Reisemuffel, bei mir ist immer so dieser, dieser Moment loszureisen. Also ich hasse morgens aufzustehen, zu wissen, ich bin dann erstmal, ich muss jetzt zum Flughafen und dann bin ich erstmal nicht hier. Hier in Berlin ist auch alles sicherer für mich, weil hier habe ich meine Einkaufshalle, ich weiß, wann hat was offen, da weiß ich dann wieder nicht, kann ich Geld abheben und so. Ich bin dann nicht so, ich hab noch nicht die Erfahrungen gesammelt, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil alle, die ich sammeln konnte, waren immer so, ein Taxi holt sie vom Flughafen ab, dann fährt sie zur Event-Location, dann können sie sich aus dem Auto angucken, wie Los Angeles aussieht und dann sind sie dann wieder zurück. Wobei ich in Los Angeles auch mal für ein bisschen mehr als einen Monat war. Das war schon auch ein ganz anderes Erleben dieser Stadt. Ja. Und das war auch schön.
Siehste, ich finde Reisen wirklich das Atemberaubendste und du weißt, ich kann nie meinen Mund halten. Beim Reisen ist das schon ein paar Mal passiert, dass ich einfach nur staunend da stand und ganz, ganz, ganz doll glücklich bin.
Vor allen Dingen, wenn du in der Hütte betatscht wirst.
Vor allen Dingen, wenn ich in der Lebenhütte betatscht werde. Das ist besonders schön.
Da bleibt mir
eine Sache muss ich noch sagen, weil wir ja eigentlich dieses hatten, ey, Balkonien und sowas. Ich glaube, du wirst auch zum Riesenreisefan. Meine Großeltern haben, glaube ich, in ihrem Leben nur Russland und Norwegen gesehen und immer, wenn du denen was erzählt hast, wo man war oder wie es da ist, haben die gesagt, ah ja, ist genau wie in Norwegen oder eben Russland.
Aber Russland aufgrund der Kriegsgefangenschaften, oder? Ja, ich war ganz lange in Russland.
Und da dachte ich immer, verrückt, dass man die Welt so sehen kann, dass alles ist wie in Russland und Norwegen.
Du, meine Eltern reisen seit 9000 Jahren gefühlt jedes Jahr nach Süditalien oder Südfrankreich. Das ist schon
immer auch an den gleichen Ort.
Es ist schon ein krasses Jahr, wenn
auch immer an den gleichen Ort. Also kennen die da jeden mit Handschlag oder wie sieht's aus?
Zum Teil. Also sie haben so Lieblingsrestaurants und so und das so. Mein Vater fliegt nämlich nicht gern, also mein Stiefvater. Und meine Mutter hat sich irgendwann mal.
Du kommst auch mit Indien mit dem Auto, wenn du mit dem Schiff übersetzt.
Also so haben wir das tatsächlich. Ich glaube, wir sind nach Dänemark mal mit Schiff übergesetzt oder so. Ich könnte das nicht. Also jedes Jahr immer die beiden selben Urlaube. Also ich glaube, im August ging es immer nach Südfrankreich und im Mai immer nach Süditalien. Und da wirst du ja irre, wenn du das einfach 20
Jahre
machst.
Aber schön, dass sie das so zusammen durchziehen. Also wie auch meine Großeltern, die einfach sich gesagt haben, Norwegen und Russland.
Aber das hat doch was Magisches. Das ist doch schon wie eine Zwangsstörung. Das ist doch schon nicht mehr so, dass man sagen kann, so mit Liebe fährt man dahin. Klar, wenn du da schon so deine Crew hast oder so, ne? Wenn du so Leute, die da wohnen und an so einem Weinfeld, Wohnfamilie,
sagen,
Schröder,
so ein
und die
Haus
gehst du besuchen,
Italien
haben sie nicht, haben sie nicht. Die kennen da zum Teil auch niemanden, die suchen sich auch manchmal andere Orte, aber gerade mein Stiefvater ist jetzt nicht die sympathischste Person, der wird auch gerne mal von den Menschen vergessen, von denen er glaubt, dass die ihn dann mit offenen Armen empfangen. Ja. Deswegen verstehe ich nicht, was die da machen, aber sollen sie weitermachen. So, für mich wäre es nicht.
Aber wollte gerade sagen, ich hole dich da raus, wir werden zusammen die Welt bereisen, weil ich würde es toll finden. Ich würde gerne als Lebensziel zum Beispiel haben, dass ich in jedem Land der Welt war.
Das, ja, nö, habe ich nicht. Aber schön, also ich freue mich ja, dass wenn Leute Lebensziele haben.
Was ist denn dein Thema für die nächste Sendung?
Ach so, das hätte ich mir jetzt ausdenken müssen.
Ja, du bist dran. Und wir müssen auch noch mal kurz den Leuten sagen, weil das haben wir bei unserem ganzen Geplänkel vergessen, wo sie uns erreichen können und tolle Geschichten zu dem Thema, was du uns gleich verraten wirst, erzählen. Per Sprachnachricht, nämlich das wünschen wir uns von euch, dass ihr sozusagen einen Beitrag, einen kleinen, der aber auch ein ganz großer sein kann am Ende, für die Sendung liefert und uns eine Sprachnachricht dalasst unter
die.anrufbeantworter@gmail.com. Da könnt ihr uns hinschreiben. Jetzt ist mir gerade was eingefallen und zwar möchte ich gerne das Thema Gute-Nacht-Geschichten nennen. Ich würde das jetzt am liebsten so offen lassen, dass man auch tatsächliche Gute-Nacht-Geschichten für Kinder nennen könnte, aber was ich eigentlich meinte ist jetzt Corona, wir haben es ja jetzt besiegt. Ja, im Grunde ist die Nummer jetzt durch. Wir sind
klar, weil halt die Wahlen anfangen und was meintest du nochmal, EM losgeht, ne? Geil.
Carly und ich werden vielleicht auch im Jahr 2023 dann auch endlich mal geimpft sein und wahrscheinlich wird es bei euch vielen auch so gehen, dass sie immer noch keine Impfung haben, aber irgendwann kann man ja vielleicht dafür hoffen, weil jetzt ja die ersten Sachen wieder öffnen, dass hier wieder so ein normales Miteinander, normales Leben ist und dann geht's auch wieder ins Nachtleben. Und dann kann man vielleicht in...
Ach geil, und du meinst halt so gute Nachtgeschichten, Nachtlebengeschichten?
Ja, so Geschichten, die uns nachts passiert sind. Und das muss ja nicht nur Nachtleben sind, aber
Thema.
Gute Nachtgeschichten. Ich fände es auch nicht schlecht, vielleicht, wenn ihr uns euch bei uns melden wollt, könnt ihr auch gerne, wenn ihr jetzt zum Beispiel Eltern seid, uns eure Lieblings-Gute-Nacht-Geschichte für eure Kinder erzählen.
Ich wollte gerade sagen, wir sind da offen.
Und vielleicht ist es ja sogar eine Geschichte aus dem Nachtleben, wie die Mutti und der Papa haben dann, wir sind zusammen im Bergheim gewesen und ich so gerade die Kokslein weg und dann sagt er, ey, du bist aber eine Geile. Und dann sagt das kleine Kind so,
Mama. Alle Kinder jetzt bitte die Ohren zu halten.
Ja, das kann zum Beispiel, vielleicht kann man es ja miteinander verbinden. Also das besprechen wir beim nächsten Mal. Wie gesagt, an die.anrufbeantworter@gmail.com eure Sprachnachrichten. Und ich freue mich dann, eure Sachen zu hören. Deine, vor allen Dingen, liebe, wundervolle Caroline Oesterling.
David, ich finde dein Thema so toll. Ich bin ganz stolz auf dich. Nee, ich freue mich, ja. Deswegen, so machen wir das.
Deswegen bin ich der Kreative.
Und ich einfach nur die hohle Nuss, die hier auch mit dabei sitzt. Ja. Also bis dann. Macht's gut. Ciao.